Ja, schönen guten Morgen zusammen. Ich habe gestern Abend hatten wir auch noch über unsere Kleidung in Asien gesprochen und wir hatten einen kurzen Augenblick überlegt, ob ich doch im Wickelrock auftreten sollte heute Morgen. Aber dann habe ich gedacht, ich habe mir das auch zu Herzen genommen, dass mir mal gesagt wurde, man soll den Deutschen ja auch ein Deutscher werden und deswegen habe ich dann lieber gedacht, dann doch lieber im Anzug. Ja, ist schön, wieder hier zu sein. Eigentlich war das mal geplant, dass wir so alle 2 Monate hier sind, aber irgendwie hat sich das mit unseren und euren Plänen nicht so ergeben und jetzt ist es doch länger geworden, aber es ist immer wieder schön, hier jetzt dabei zu sein. Ja, wer Gott folgt, riskiert seine Träume, haben wir gerade gesungen. Ich weiß nicht, ob ihr den Hintergrund von dem Lied ein bisschen kennt. Das ist ja vom Theo Lehmann und vom Jörg Swoboda in der DDR damals gedichtet worden, 1980. Und der Theo Lehmann, das war jemand, der ein sehr deutliches Wort immer gesprochen hat und dem die Stasi ständig auf den Fersen war. Ich habe ein Interview von ihm gehört, hat gesagt, mehr als 20 Spitzel waren permanent auf ihn angesetzt, unter denen sein bester Freund. Das hat er natürlich nach der Wende dann erst erfahren. Und für jemanden also mitten in der Höhepunkt des Kalten Krieges in der DDR zu schreiben, die Mächtigen kommen und gehen und auch jedes Denkmal mal fällt, sich den Mächtigen entgegenzustellen und die daran zu erinnern, dass auch ihre Zeit nur begrenzt ist, da gehört schon Mut dazu. Wir haben gerade gefeiert, vor 25 Jahren ist die Mauer gefallen. Kurz darauf brach die ganze DDR in sich zusammen und die Sowjetunion. Dann vor 11 Jahren sind die USA in den Irak einmarschiert. Saddam Hussein ist gestürzt worden. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie schnell das gehen kann, dass scheinbar sehr stabile Systeme einfach so in sich zusammenbrechen und kollabieren. Und die Statuen von Lenin und die Statuen von Saddam Hussein sind ganz schnell von ihren Sockeln runtergeholt worden. Und man hat gedacht, die stehen da für Jahrhunderte. Aber auch jedes Denkmal mal fällt. Und ich habe letztens gelesen, der Patrick Johnston, das ist ein Missiologe, Missionswissenschaftler, der dieses Buch Gebet für die Welt geschrieben hat, wo von allen Ländern und Regionen der Welt Statistiken und Gebetsanliegen und so drinstehen. Der ist 1979, auch zu dieser Zeit, gefragt worden, was sind denn so die Länder auf der Welt, die am schwierigsten sind, wo du denkst, in deinen Lebzeiten wird da kein Durchbruch fürs Evangelium jemals kommen, hat er lange überlegt und er kam mit 2 Ländern, 1979. Die Mongolei und Albanien. Also für die Jüngeren unter uns, Albanien war damals das, was heute Nordkorea ist. So ein total isoliertes Land. Da hat der Patrick Johnston als jemand, der sich wahrscheinlich so gut wie keiner sonst auskennt in verschiedenen Ländern, gesagt, da hat er wenig Hoffnung. In der Mongolei gab es 1989 vielleicht 4 Gläubige im ganzen Land. Wahrscheinlich noch nicht mal. Dann ist das Land wurde geöffnet und heute gibt es wahrscheinlich über 40.000 Gläubige in Hunderten von Gemeinden quer über das ganze Land. Albanien ist berühmt berüchtigt dafür, dass 1967 die kommunistische Regierung das Land zum ersten atheistischen Staat der Welt ausgerufen hat und ein totales Religionsverbot für alle Religionen ausgesprochen hat. Heute gibt es mindestens 5.000 Gläubige in dem Land und es gibt in fast jedem Winkel des Landes gibt's Gemeinden. Und was ich besonders faszinierend finde, beide diese Länder, die noch 1979 so aussahen, als wären die auf 100 Jahre verschlossen, senden heute eigene Missionare aus. Wir haben in Asien haben wir mongolische Missionare getroffen. Das hätte man vor 20, 30 Jahren jemand sagen sollen. Was sind heute die schwierigsten Gebiete auf der Welt, wo wir heute sagen würden, also da haben wir nicht viel Hoffnung. Viele denken zuerst an Nordkorea. Das ganze IS-Gebiet, Somalia, ist eine ziemliche Katastrophe. Aber Gott ist Spezialist darin, sehr selbstsichere Herrscher vom Sockel zu stoßen. Und das wird eines Tages auch für die Herrscher von diesen Ländern gelten. Die ganze Apostelgeschichte, durch die wir jetzt schon seit einigen Monaten durchpredigen, ist ein einziger Bericht davon, wie aus einem kleinen, verschreckten, verängstigten Häufchen Jünger eine Bewegung geworden ist, die die ganze damalige Welt umspannt hat. Trotz all der Anfeindungen. Gott stellte die ganze Herrschaftsordnung auf den Kopf. Davon haben wir gerade in der Lesung aus dem Lobgesang der Hanna gehört. Gott ist eben Spezialist darin, die Mächtigen zu stürzen, die Schwachen zu erheben. Gott ist derjenige, der erniedrigt und erhöht. Und auch in unserem heutigen Predigttext kommen die Mächtigen nicht wirklich gut weg. Der Text, den wir heute lesen wollen, der hat drei Hauptpersonen. Da geht es um Petrus, um Herodes und natürlich um Gott. Und ich möchte erstmal den ersten großen Abschnitt lesen, wo es um Petrus geht. Das ist Apostelgeschichte 12, Verse 1 bis 17. Und ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Haben wir auch auf dem... Genau. Um diese Zeit begann König Herodes, die Gemeinde in Jerusalem zu verfolgen und ging mit Gewalt gegen einige ihrer Mitglieder vor. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Als er sah, dass er den Juden damit einen Gefallen tat, setzte er den eingeschlagenen Kurs fort und ließ auch Petrus festnehmen. Und zwar gerade während der Zeit, in der das Passafest gefeiert wurde, das Fest der ungesäuerten Brote. Herodes ließ Petrus ins Gefängnis bringen und beauftragte vier Gruppen zu je vier Soldaten mit seiner Bewachung. Nach den Festtagen wollte er ihn dann vor allem Volk aburteilen. Während Petrus nun also streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. In der Nacht vor der von Herodes geplanten öffentlichen Verurteilung schlief Petrus zwischen zwei Soldaten mit je einer Kette an sie gefesselt. Und vor der Tür seiner Zelle waren Posten aufgestellt und hielten Wache. Mit einem Mal stand ein Engel des Herrn in der Zelle und helles Licht erfüllte den Raum. Der Engel gab Petrus einen Stoß in die Seite, um ihn zu wecken. Schnell, steh auf, sagte er. Im selben Augenblick fielen die Ketten, die Petrus um die Handgelenke trug, zu Boden. Der Engel sagte, binde den Gürtel um und zieh deine Sandalen an. Petrus tat es. Und jetzt wirf dir den Mantel über und komm mit, sagte der Engel. Petrus folgte ihm nach draußen, allerdings ohne zu wissen, dass das, was er mit dem Engel erlebte, Wirklichkeit war. Er meinte vielmehr, er hätte eine Vision. Sie passierten den ersten Wachtposten, ebenso den zweiten, und als sie schließlich zu einem eisernen Tor kamen, das in die Stadt führte, öffnete es sich ihnen von selbst. Sie traten ins Freie und gingen eine Gasse entlang, und plötzlich war der Engel verschwunden. Da erst kam Petrus zu sich. Wahrhaftig, sagte er, jetzt weiß ich, dass der Herr seinen Engel gesandt hat. Er hat mich Herodes und seiner Macht entrissen und hat mich vor all dem bewahrt, was das jüdische Volk so gern gesehen hätte. Nachdem er über seine Lage nachgedacht hatte, ging er zum Haus von Maria, der Mutter des Johannes, der den Beinamen Markus trägt. Dort war eine große Zahl von Christen zum Gebet versammelt. Petrus klopfte an das Eingangstor, worauf eine Dienerin namens Rode kam, um nachzusehen, wer vor dem Haus stand. Als sie die Stimme von Petrus erkannte, vergaß sie vor lauter Freude, das Tor zu öffnen, lief ins Haus zurück und rief, es ist Petrus, Petrus steht vor dem Tor. Du hast wohl den Verstand verloren, entgegneten die anderen. Und als Rode darauf beharrte, dass es sich genauso verhielt, wie sie sagte, meinten sie, dann muss es sein Engel sein. Währenddessen klopfte Petrus wieder und wieder ans Tor. Als sie schließlich öffneten und ihn sahen, waren sie außer sich vor Freude. Petrus bat sie mit einer Handbewegung, sich zu beruhigen und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt hatte. Berichtet das auch Jakobus und den anderen Geschwistern, sagte er. Dann verabschiedete er sich von ihnen und verließ die Stadt. Den ersten Teil möchte ich überschreiben mit Petrus, der Gefangene, wird befreit. Petrus ist eine bekannte biblische Person, ist in der Apostelgeschichte eine Schlüsselperson der Gemeinde in Jerusalem. Der kam schon früh in Konflikt mit den Behörden, weil die Gemeinde einfach zu schnell und zu stark gewachsen ist. Er wurde verhört, er wurde bedroht, er wurde verhaftet, er wurde ausgepeitscht. Und zusammen mit den Bruderpaar Jakobus und Johannes gehörte Petrus schon zum engsten Kreis um Jesus, als Jesus noch auf der Erde war. Alle drei waren Fischer ursprünglich am See Genezareth und waren mit die Ersten, die von Jesus berufen worden sind in seine Nachfolge. Später waren sie alle drei dabei und nur die drei von den 12 Jüngern, als Jesus auf dem Berg verklärt wurde. Und alle drei waren auch Leiter der Urgemeinde. Und bisher waren von den jüdischen Autoritäten und von den römischen Behörden alle Versuche fehlgeschlagen, die Gemeinde zu zerstören. Zuerst wurde Stephanus gesteinigt, dann ist die ganze Gemeinde zerstreut worden. Und all das hat eigentlich nur noch weiter zum Wachstum der Gemeinde beigetragen. Und jetzt will der König Herodes der Gemeinde den Todesstoß versetzen. Und er zielt aufs Haupt, auf den Kopf, auf die Leitung der Gemeinde. Jakobus wird verhaftet und gleich hingerichtet. Das ist der Jakobus, der Bruder von dem Johannes, der Apostel. Nachher kommt noch ein anderer Jakobus. Von seinem Bruder Johannes ist hier gar nicht die Rede. Das ist interessant. Vielleicht hat der rechtzeitig Lunte gerochen und ist in den Untergrund gegangen. Und damit erfüllte sich die Verheißung, die Jesus den beiden Brüdern mal gesagt hat, den beiden Donnersöhnen, wie sie in den Evangelien genannt werden, als die Mutter von den beiden damals zu Jesus kam und gesagt hat, kannst du nicht dafür sorgen, dass wenn du mal wiederkommst, dass die beiden Söhne rechts und links von dir sitzen. Da hat er gesagt, also was ich euch versprechen kann, ist, dass ihr den gleichen Kelch trinken müsst und die gleiche Taufe, mit der gleichen Taufe getauft werden muss wie ich. Sprich, dass ihr auch leiden müsst und den höchsten Preis bezahlen müsst für die Nachfolge. Und das erfüllt sich hier an Jakobus. Hier geht es um den König Herodes. Und wenn man Herodes in der Bibel liest, ist man schnell ein bisschen verwirrt. Da gibt es so viele Herodese. Also hier geht es um den Herodes Agrippa den Ersten. Der war von 37 bis 44 König. Das heißt, nachdem Jesus gekreuzigt und auferstanden ist. Der war der Enkel von dem Herodes dem Großen, der bei der Geburt Jesu war, der die Kinder in Bethlehem alle hat umbringen lassen. Und Neffe und Schwager von dem Herodes, der zur Verurteilung Jesu auf dem Thron gesessen hat. Und dieser Herodes Agrippa, der lebte nach dem jüdischen Gesetz und hat sich gut mit den jüdischen Pharisäern vor allen Dingen verstanden, hat sich gut bei denen auch eingeschmeichelt. Und er hat gesehen, dass er mit der Ermordung von christlichen Leitern Punkte bei den Juden sammeln kann. Und deswegen hat er gesagt, na, wenn ich damit so erfolgreich bin, dann nehme ich doch den Petrus auch gleich fest. Jetzt hat er den ins Gefängnis getan und 4x4 Soldaten für einen Gefangenen. Das ist kein schlechtes Verhältnis. Das ist so für antike Verhältnisse schon ein Hochsicherheitsgefängnis. Da gab es menschlich gesehen keine Chance auf Flucht. Aber der Petrus, der hatte ja seine letzte Haft, die in Apostelgeschichte 4 und 5 oder 5 vor allen Dingen berichtet wird, noch ganz gut in Erinnerung. Da war er mit den anderen Aposteln zusammen auch gefangen genommen und ist damals auch schon von, oder alle Apostel sind damals von einem Engel auch freigelassen worden. In der ersten Nacht schon gleich. Aber er hat schon gemerkt, diesmal war es anders, diesmal war es ernster. Der Herodes, der meint es diesmal offensichtlich wirklich ernst, weil der Jakobus schon gleich hingerichtet worden ist. Und diesmal saß der Petrus auch alleine in Haft. Und es war nicht gleich in der ersten Nacht, dass der Engel gekommen ist, sondern es dauerte wahrscheinlich mehrere Tage. Er war angekettet, er war schwer bewacht. Und diese Haft diesmal dauerte eben bis zum letzten Tag des 7-tägigen Festes der ungesäuerten Brote. Und er wusste ganz genau, am nächsten Tag wird's ernst. Auch die Gemeinde wusste ganz genau, dass es diesmal sehr ernst war und dass es ums Ganze ging. Und die Gemeinde betete und das Wort, was da steht, sie betete intensiv oder inständig oder anhaltend, ohne Aufhören. Also die wussten, jetzt geht's wirklich um die Wurst. Das Gebet für Verfolgte und für Inhaftierte Christen ist wichtig, schon immer gewesen und ist auch heute wichtig. In Kapitel 4 und 5 sehen wir auch, wie die Gemeinde treu gebetet hat für die verfolgte Gemeinde und für die Leute, die in Haft waren. Interessant, da sehen wir, dass die Gemeinde nicht darum betet, dass die Verfolgung aufhört, sondern sie betet darum, um Mut, auch in der Verfolgung den Namen Jesu zu bezeugen. Sie beteten um Ausbreitung des Evangeliums. Wir kommen ja viel rum, kommen in viele Gemeinden, in viele verschiedene Kreise und sind sehr beeindruckt davon, dass fast überall inzwischen, das war anders vor unserer Ausreise, für verfolgte Christen gebetet wird. Das ist eine Sache, die hat sich so in den letzten 10, 15 Jahren entwickelt und das ist eine tolle Sache. Ich wünschte mir allerdings, dass dieses Gebet mehr so ein Gebet wäre wie in der Apostelgeschichte, dass man nicht betet, dass die Leute alle zwangsläufig freigelassen werden oder die Verfolgung aufhört, sondern dass die Verfolgung dazu dient, dass die Christen treu weiter Jesus bezeugen und dass das Evangelium weiter ausgebreitet wird. Und wir sehen hier mehrere Geheimnisse des Gebets. Gucken wir mal da die nächste Folie kurz. Genau. Einmal geht es darum, Gebet kann sehr viel bewirken. Im Jakobusbrief, der von dem Jakobus geschrieben wurde, der dann die Gemeindeleitung übernommen hat, da heißt es, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Also Gebet kann sehr viel bewirken, kann Wunder bewirken. Und Gott erhört Gebet. Da gibt es viele, viele Verheißungen im Neuen Testament, die uns das versprechen. Aber es gibt bestimmte Bedingungen. Da heißt es, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Also es geht darum, dass wir in Jesu Namen beten und dass Gott dadurch geehrt wird, nicht dass unsere eigenen selbstsüchtigen Wünsche erfüllt werden. Und wenn wir etwas bitten nach seinem Willen, so erhört er uns. Wenn das gegeben ist, wenn wir in Jesu Namen nach seinem Willen bitten, dann ist uns Erhörung zugesagt, aber die kann manchmal anders aussehen, als wir es uns gedacht haben. Als der Jakobus verhaftet worden ist, können wir davon ausgehen, dass die Gemeinde auch schon gebetet hat, nehme ich jedenfalls mal an. Warum wurde jetzt das eine Gebet erhört und das andere nicht? Warum hat Gott zugelassen, dass der Jakobus ermordet wurde und der Petrus nachher freigelassen wurde? Wir wissen es nicht, wir kennen nicht den Grund, aber wir wissen sicher, was nicht der Grund war. Der Grund war nämlich nicht, dass Gott zu schwach und Herodes zu stark war. Das war nicht der Fall. Gott hat alles unter Kontrolle und er weiß sehr gut, was gut für uns ist. Und er hat einen guten Plan und da ist halt manchmal drin, dass Dinge auch anders laufen, als wir es gedacht haben. Manche Leute bezeugen Gott durch ein langes Leben, segensreiches, fruchtbares, langes Leben. Andere durch einen frühen Tod, manche sogar durch einen Märtyrertod. Aber in beiden Fällen wird Gott geehrt. Oft können wir nicht verstehen, warum Gott bestimmte Gebete nicht erhört oder nur sehr zeitverzögert, obwohl wir sehr ernsthaft darum bitten, wie auch die Gemeinde gebetet hat. Auch wenn wir es nicht verstehen können, wir können kindlich darauf vertrauen, dass Gott schon einen guten Plan hat. Und wir dürfen auch einfach im Vertrauen weiterbeten. Und auch hier lässt die Erhörung ja auf sich warten. Das kommt nicht sofort. Buchstäblich in letzter Sekunde, in der allerletzten Nacht, greift jetzt Gott ein. Die Gemeinde betet. Und was tut der Petrus? Singt keine Loblieder im Gefängnis, vergeht nicht vor Sorgen. Der schläft. Petrus schläft. Das scheint mir eine von mehreren ziemlich ironischen Stellen in diesem Text zu sein. Hat Petrus resigniert und alle Hoffnung aufgegeben? Oder ist er einfach nur erschöpft? Oder schläft er einfach in einem tiefen Vertrauen, dass Gott schon irgendwie was machen wird? Er kann ja eh nichts tun. Schließlich hat Jesus ja ihm mal was zugesagt. Am See Genezareth damals sind sie spazieren gegangen. Jesus hat ihm einen Auftrag gegeben und hat am Schluss dann von seinem Tod gesprochen. Und da hat er gesagt, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest, aber wenn du alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Der Petrus wusste, am Ende wird er eines Tages seine Treue zu Jesus mit seinem Leben bezahlen müssen, aber erst, wenn ich alt bin. So alt war er noch nicht da. Vielleicht hat er sich daran erinnert und hat gedacht, wird schon irgendwie werden. Das ist noch nicht so weit, dass ich alt genug bin, dass es jetzt soweit ist. Wie auch immer. Er hat geschlafen. Wie reagieren wir, wenn wir von Gewalt gegen Christen hören? Wie reagieren wir auf die täglichen Nachrichten von Gräueltaten vom IS und über verfolgte Christen? Mit Angst, mit Panik, mit Resignation? Eine seiner engsten Freunde ist gerade vor ein paar Tagen hingerichtet, enthauptet worden. Und Petrus schläft. Ihm steht unter Umständen genau das gleiche Schicksal bevor. Aber er verbringt nicht schlaflose Nächte, Stunden in Sorgen und Angst, sondern er schläft ruhig. Er schläft ruhig im Vertrauen auf seinen Herrn, wo er weiß, der hat einen guten Weg mit mir. Der schläft sogar so tief, dass er nicht von dem hellen Licht wach wird. Das wird bei meiner Frau nicht passieren. Sobald ein kleines Licht irgendwo an ist, wird sie sofort wach. Aber er schläft auch mit dem hellen Licht noch weiter. Der Engel, der muss ihn richtig in die Seite boxen, dass er überhaupt wach wird. Die Fesseln fallen ab. Der Engel sagt ihm, zieh dich an und komm mit. Der Petrus hat ja mit den anderen Aposteln eine ganz ähnliche Befreiung schon mal erlebt. Aber trotzdem reagiert er ungläubig. Er denkt, er träumt oder sieht eine Vision. Erst als sie durch die zwei Tore gehen, als das eiserne Tor nach draußen sich von alleine automatisch steht da, automatisch öffnet und dann durchgehen und noch eine Straße weiter und dann der Engel verschwunden ist, erst dann kommt er zu sich und merkt, dass das wirklich passiert ist hier. Dann geht er zu dem Haus der Familie von Johannes Markus, wo die Gemeinde sich versammelt hat und die ganze Nacht gebetet hat. Johannes Markus ist der Cousin von Barnabas, mit dem er später dann auch auf die Missionsreise gehen wird. Und später schreibt er dann auch das Markus-Evangelium. Jetzt steht der Petrus da draußen vor dem Tor und klopft. Die Magd läuft vor lauter Freude wieder hinein und lässt ihn vor dem verschlossenen Tor stehen. Ist das nicht wieder ironisch? Ich bin sicher, die ersten Leser in der Gemeinde haben gelacht, als sie das gehört haben. Aber mir blieb ein bisschen das Lachen im Halse stecken, als ich gedacht habe, ist ja merkwürdig, ne? Die Gefängnistore öffnen sich von selbst und die Tore der Gemeinde bleibt verschlossen. Ja? Da musste ich an eine Geschichte denken, die wir in Mosbach gehört haben vor 2 Wochen auf einer Missionskonferenz. Da hat der Tobias erzählt, von 100 irakischen Frauen oder kurdischen Frauen, weiß ich nicht, in Nordirak, in Erbil. Das waren früher mal Christen, also zumindest nominelle Christen. Und die haben aus irgendwelchen Gründen Muslime geheiratet vor vielen Jahren. Ihre muslimischen Ehepartner sind jetzt mit dem IS in den Krieg gezogen. Und die Frauen haben die Nase gestrichen voll vom Islam und haben gesagt, nee, also unsere Männer sind weg, wir haben nur Elend erlebt, jetzt wollen wir zurück, wollen wieder zur Gemeinde zurück. Kamen nach Erbil, in diese Stadt in Kurdistan, standen vor allen Gemeinden vor verschlossenen Türen. Die Gemeinden haben gesagt, nee, ihr seid Abtrünnige, ihr seid Verräter, mit euch wollen wir nichts mehr zu tun haben. Gefangene werden befreit, aber vor den Gemeinden stehen sie vor verschlossenen Türen. Leider trifft das auch heute noch auf viele, viele Menschen zu. Gerade auf viele Muslime, die Jesus nachfolgen wollen oder es schon tun. Aber die Gemeinden verschließen ihre Türen aus lauter Angst und lehnen sie ab. Unsere Rajas können da also auch ein trauriges Lied von singen. Wie dankbar bin ich für Christen, die sich kümmern, für Christen, die sich um Alkoholiker, um Prostituierte, um AIDS-Kranke, um Drogensüchtige, um Asylbewerber kümmern, um zerrüttete Familien und für die die Türen aufschließen. Und ich freue mich auch immer wieder, auch hier in der Seufertstraße und in anderen Gemeinden, wenn hier Platz ist für Leute, die nicht aus der Mitte der Gesellschaft kommen und wenn Leute mit ihren Macken und kaputten Verletzungen und allem trotzdem willkommen sind. Die versammelte Gemeinde in Jerusalem hat zwar die ganze Nacht für Petrus gebetet, vielleicht sogar mehrere Nächte, aber jetzt steht die Gebetserhörung leibhaftig vor der Tür und klopft und sie können es nicht fassen. Sie bringen zwei ganz logische Einwände. Der erste Einwand ist, die Magd ist verrückt. Der zweite Einwand ist, das wird wohl ein Engel sein. Dann versuchen sie es ein bisschen zu theologisieren. Obwohl sie gerade um ein Wunder gebetet haben, versuchen sie jetzt, das Wunder wegzuerklären. Ihr Glaube reicht fürs Gebet, aber er reicht nicht dafür, wirklich konkret mit Gottes Eingreifen zu rechnen. Vielleicht steckte ihnen der Tod von Jakobus noch zu sehr in den Knochen, wo sie auch gebetet haben und wo nichts passiert ist. Und das entmutigt sie dann. Ich kann das verstehen, mir geht es auch oft so. Oft bete ich auch und weiß im Kopf, ja, natürlich, für Gott ist nichts unmöglich, aber wirklich konkret damit rechnen tue ich eigentlich nicht. Wie gut, dass Gott auch glaubensschwache Gebete erhört. Wenn wir beten, dass Gefangene befreit werden, auch im übertragenen Sinn, dass Menschen, die uns nahestehen, aus der Gefangenschaft des Teufels und des Todes in die Freiheit der Kinder Gottes durchdringen sollen, dann lasst uns nicht entmutigt sein, wenn es lange dauert und die Erhörung auf sich warten lässt. Lasst uns immer wieder neu den Blick auf Jesus richten, der versprochen hat, uns zu hören. Und lasst uns ganz konkret mit Gottes wunderbarem Eingreifen rechnen. Der Petrus steht also hier immer noch vor verschlossener Tür und klopft, mitten in der Nacht. Er muss sicher Sorge gehabt haben, dass die Nachbarn wach werden, weil das hätte ja wahrscheinlich Ärger gegeben. Schließlich wird er dann hereingelassen, er sagt der aufgeregten Menge, jetzt seid doch endlich mal ruhig und pscht und so. Und er erzählt ihnen kurz von seiner Befreiung. Und dann bittet er sie, es Jakobus und den Brüdern zu sagen. Das ist ganz aufschlussreich, weil Jakobus ist ja jetzt der andere Jakobus. Das ist der Halbbruder Jesu, der ein Augenzeuge der Auferstehung war und später als eine Säule der Gemeinde bezeichnet wird. Wie gut, dass in der Urgemeinde der Apostel Jakobus nicht der einzige Gemeindeleiter war. Als der ausgefallen ist, war gleich ein zweiter Jakobus und ein Petrus und ein Johannes, die übernehmen konnten. Offensichtlich waren die Leiter der Gemeinde untergetaucht. Das tut Petrus jetzt auch. Da steht, er geht an einen anderen Ort. Das Geheimnis, wo dieser andere Ort ist, war so gut, dass es bis heute hält. Bis heute rätseln die Theologen, wo ist er denn wohl hingegangen? Ja, ist er nach Antiochia gegangen? Ist er nach Ephesus gegangen? Ist er nach sonst wo? Nach Rom eventuell, sagen die Katholiken natürlich. Aber man weiß es nicht. Jedenfalls verschwindet er nicht nur aus Jerusalem, sondern auch aus der Apostelgeschichte. Nur in Apostelgeschichte 15 beim Apostelkonzil kommt er noch mal kurz vor. Und ansonsten geht jetzt die ganze Aufmerksamkeit auf Paulus. So, das war der lange erste Abschnitt. Jetzt kommt der zweite Abschnitt. Jetzt geht es um Herodes. Ich lese den Text aus Kapitel 12, Verse 18 bis 23. Als es Tag wurde, war die Bestürzung unter den Soldaten groß. Keiner wusste, was mit Petrus geschehen war. Herodes ließ überall nach ihm suchen, aber er blieb unauffindbar. Da nahm Herodes die Wachen ins Verhör und befahl schließlich, sie zur Hinrichtung abzuführen. Daraufhin verließ er Jerusalem und das judäische Umland und reiste nach Caesarea, wo er seine Residenz hatte. Herodes lag damals in heftigem Streit mit den Bürgern von Tyrus und Sidon. Nun schickten sie eine gemeinsame Abordnung zu ihm und nachdem es den Delegierten gelungen war, Blastus, den Palastverwalter und engen Vertrauten des Königs, als Fürsprecher zu gewinnen, baten sie Herodes um eine friedliche Beilegung des Konflikts. Sie sahen sich zu diesem Schritt gezwungen, weil ihr Land auf die Lieferung von Nahrungsmitteln aus dem Herrschaftsgebiet des Königs angewiesen war. An dem Tag, der für die offizielle Beendigung des Streits vorgesehen war, erschien Herodes in königlichem Prunk vor dem versammelten Volk, nahm auf der Tribüne Platz und hielt eine feierliche Rede an die Delegation aus Tyrus und Sidon. Begeistert jubelte das Volk ihm zu, so spricht ein Gott und nicht ein Mensch. Und Herodes ließ sich das gefallen, anstatt Gott die Ehre zu geben. Da vollstreckte ein Engel des Herrn das göttliche Urteil an ihm. Herodes brach noch auf der Tribüne zusammen, von einer schweren Krankheit befallen. Würmer zerfraßen seinen Leib und er starb einen qualvollen Tod. Herodes, der Mächtige, ist hilflos. Erst als der Morgen anbricht, wird die Flucht jetzt entdeckt. Und in diesem Abschnitt lernen wir den Herodes Agrippa den Ersten ein bisschen näher kennen. Wir merken, dass er ein skrupelloser Machtmensch war. Der war bereit, die unschuldigen Apostel umzubringen. Und das gleiche Schicksal blüht jetzt auch den Wachen, obwohl sie wirklich ja nur nichts dafür konnten. Die haben nicht durch Unachtsamkeit das verschuldet. Herodes ärgert sich, weil seine wertvolle Geisel ihm unter der Nase weggeschnappt worden ist. Nach all dem Ärger jetzt will Herodes sich ein bisschen zerstreuen und geht ans Meer nach Caesarea in seine Residenz, findet aber leider nicht viel Zeit zur Zerstreuung, weil er gleich mit politischem Ärger konfrontiert wird. Und dann bemerken wir einen weiteren Charakterzug vom Herodes, der wird nämlich gerne von Menschen bejubelt. Zu dem Zweck ist er ja schon in Jerusalem gegen die Gemeinde vorgegangen, weil er da gemerkt hat, da kriegt er gutes Echo. Und jetzt versuchen die Abgeordneten von Tyrus und Sidon, ihn mit Schmeicheleien milde zu stimmen. Der Herodes stellt sich in aller Pracht dar und lässt sich bejubeln und die Abgesandten wissen ganz genau, was er hören möchte. Eines Gottes Stimme und nicht eines Menschen. Herodes macht den gleichen alten Fehler, wie ihn Pharao gemacht hat, wie ihn Nebukadnezar gemacht hat und wie ihn unzählige Herrscher seitdem getan haben und auch Gemeindeleiter übrigens. Ihre scheinbar unbegrenzte Macht steigt ihnen zu Kopf und sie fangen an zu glauben, dass sie mehr als nur Menschen sind. Aus weniger vertrauenswürdiger Quelle wird sowas Ähnliches auch von Julius Caesar behauptet. Da würde ich gerne mal das nächste Bild kurz sehen. Bei Asterix ist diese Episode überliefert, wo Caesar eine Rede hält und er immer in der dritten Person von ihm spricht. Und die Leute, die drumherum stehen, da fragt einer, von wem redet er? Von sich. Er spricht von sich häufig in der dritten Person. Jetzt will er ihm schmeicheln und sagt, er ist großartig. Wer? Na ihr. Ach er. Ja, also diese Schmeicheleien den hohen Herrn gegenüber, die hat es schon immer gegeben. Okay, vielleicht schalten wir das wieder weg, sonst lenkt das nur ab. Jeder Mensch wird gerne gelobt, das ist auch normal. Aber wenn das Lob dann zu Kopf steigt und nicht mehr Gott als den Geber aller Gaben ehrt und man sich selber alles zuschreibt, dann wird es gefährlich. Und das kann eben auch in frommen Kreisen vorkommen. Wenn sich jemand erhebt, dass er die Stelle Gottes einnehmen möchte, dann greift Gott ein. Der Herodes legt sich mit Gott an und zieht dabei natürlich den Kürzeren. Er macht zwei entscheidende Fehler. Denn einen ist, er greift Jesu Braut an, seine Gemeinde. Das hat einem Herrscher noch nie gut getan. Und das zweite ist, er lässt sich als Gott verehren und beraubt so Gott seiner Ehre. Interessanterweise in Hesekiel 28 ist auch vom Fürsten von Tyrus die Rede, der sich selbst zu Gott macht. Vielleicht waren die Leute von Tyrus das irgendwie so gewöhnt, weil das so üblich war da. In solchen Fällen erinnert Gott diese Herrscher gerne daran, dass sie auch nur sterbliche Menschen sind. Nebukadnezar musste Gras fressen wie ein Rind. Hitler war am Ende alleine im Bunker und hat Selbstmord begangen. Saddam Hussein versteckte sich in einem Erdloch und endete am Galgen. Und Herodes wird augenblicklich mit einer schweren Krankheit geschlagen und stirbt ganz elend. Das ist übrigens die gleiche Geschichte auch vom Geschichtsschreiber Josephus auch überliefert. Das ist eine Illustration von dem bekannten Wort Jesu, was in den Evangelien oder im Lukas-Evangelium so gleich zweimal überliefert worden ist. Das haben wir auch in der Folie. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Der Herodes ist genau dafür ein Beispiel. Das Kapitel beginnt mit dem mächtigen König Herodes, der den schwachen Apostel Jakobus ermorden lässt. Und es endet mit dem mächtigen Gott, der den hilflosen Herodes von Würmern fressen lässt. Die Botschaft ist klar, wer sich mit Gott anlegt, verliert. Dann wird der vermeintlich mächtige König hilflos und noch schwächer als die Würmer, die ihn fressen. Die Botschaft für die verfolgte Gemeinde zur Zeit der Apostelgeschichte ist auch klar. Ihr fühlt euch schwach und hilflos, aber wer auf der Seite Jesu steht, ist auf der Siegerseite. Gott hat das letzte Wort, nicht der mächtige Herodes. Und das gilt auch heute. Wenn wir diese Bilder sehen, dürfen wir uns von den Bildern gewalttätiger Islamisten die Köpfe abschneiden oder sich selbst vergötternder nordkoreanischer Kims oder von Christenverfolgungen in vielen Ländern nicht entmutigen oder einschüchtern lassen. Der Paul Gerhardt hat dieses schöne Lied gedichtet, was auf der nächsten Folie ist, wo es eben heißt: Lass fahren, was dein Herze betrübt und traurig macht, bist du doch nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regiment und führet alles wohl. Darum geht es, dass Gott im Regiment sitzt. Und am Schluss dieses Textes geht dann der Fokus auf die eigentliche Hauptperson des Textes, in den letzten zwei Versen, nämlich auf Gott. Ich lese die Verse 24 und 25. Die Botschaft Gottes aber breitete sich immer weiter aus und die Zahl derer, die sie annahmen, wuchs ständig. Nachdem Barnabas und Saulus ihren Auftrag in Jerusalem erfüllt und die Geldspende überbracht hatten, kehrten sie nach Antiochia zurück. Johannes mit dem Beinamen Markus begleitete sie. Gott, der Allmächtige, baut weiter sein Reich. Während der hilflose Herodes jetzt also diesen jämmerlichen Tod stirbt, lässt der Allmächtige Gott seine Gemeinde weiter wachsen und sich weiter ausbreiten. Diese Berichte über das Wachstum der Gemeinde kommen in regelmäßigen Abständen in der Apostelgeschichte. Das zieht sich so durch, dass die Gemeinde trotz aller Widrigkeiten immer wieder wächst und Gott seinen Plan durchzieht. Gott ist der Handelnde in diesem Kapitel. Er hat das letzte Wort und nicht der Herodes. Gott zerstört die klugen Pläne von Herodes also auf drei Arten. Er befreit den Petrus aus dem Gefängnis. Er schlägt den arroganten Herodes durch diese Krankheit und lässt ihn jämmerlich zugrunde gehen. Und er lässt sein Wort sich weiter ausbreiten und seine Gemeinde wachsen. Dann steht hier, dass Barnabas und Saulus ihren Auftrag erfüllt haben und sie sich wieder auf die Reise nehmen. Diesmal nehmen sie den Johannes Markus als Lehrling mit. Der hat diese ganzen Ereignisse wohl sehr aufmerksam verfolgt und die haben ihn auch geprägt. Und mit diesen Worten endet jetzt der erste Teil der Apostelgeschichte. Das ist also praktisch der Schnittpunkt, wo der erste Teil zu Ende geht. Von der Himmelfahrt über Pfingsten, über die Verfolgung. Und bis zu diesen Tagen im Jahr 44 nach Christus hat Jesus seine Gemeinde gebaut. Er hat Petrus und Johannes und Stephanus und Philippus dazu gebraucht. Und das Reich Gottes hat sich von Jerusalem über Judäa und Samaria ausgebreitet. Und jetzt beginnt der nächste große Abschnitt. Das ist spannend. Ich wäre gerne nächstes Mal dabei, wenn es in Kapitel 13 reingeht. Jetzt beginnt der Abschnitt, wo mit Paulus und mit Barnabas dieser letzte große Abschnitt anfängt bis an die Enden der Erde. Die Missionsreisen von Paulus und Barnabas und Markus, das geht dann los in Kapitel 13. Die Mächtigen kommen und gehen und auch jedes Denkmal mal fällt. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt. Die Berliner Mauer ist gefallen, viele Denkmäler von einst mächtigen Leuten sind gefallen. Auch der IS und Kim Jong-un werden eines Tages fallen. Nicht Sie haben das letzte Wort, sondern Gott. Lass uns heute am Ewigkeitssonntag die Welt von der Ewigkeitsperspektive her betrachten. Lass uns freudig und mutig Jesus weiter bezeugen. Und lass uns auch andauernd weiter beten, auch wenn die Gebetserhörung auf sich warten lässt. Und lass die Türen unserer Gemeinde für alle offen sein. Amen. Ich möchte noch beten. Großer Gott, wir danken dir, dass du der Herr der Geschichte bist. Wir danken dir, dass du das letzte Wort hast und dass das letzte Wort schon feststeht. Dass du nämlich der Sieger bist und dass alle Denkmäler eines Tages fallen werden, alle Denkmäler, die Menschen sich selber gesetzt haben und dass du am Ende als der einzige Herr dastehen wirst. Danke, dass du deine Gemeinde baust, dass du deine Gemeinde weltweit aus allen Völkern dir zusammenrufst Und wir bitten dich, dass das noch weiter passiert, dass alle Verfolgung, alles Elend, alle Kriege, die im Augenblick auch uns Sorgen bereiten, letztlich dazu dienen, dass dein Reich gebaut wird, dass dein Reich weiter ausgebreitet wird und deine Gemeinde wächst. Und so bitten wir dich, dass wir nicht auf die kleinen, vergänglichen Herrscher schauen, sondern dass wir auf dich, den ewigen Herrn, schauen und dadurch die Ewigkeitsperspektive bekommen, die uns als deinen Kindern zusteht. Amen.